Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigttext, der uns für heute verordnet ist, steht im Markus-Evangelium Kapitel 1, die Verse 32 bis 39. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das Gebet ist wie ein Scharnier, so wo eine Tür darin schwingt. Und so wendet sich beim Gebet der Beter einmal zu der kommenden Welt und dann wieder zurück zu der sichtbaren Welt. Also im Gebet geht der Beter mit seinem Leben zum unsichtbaren Gott und von ihm zurück in die sichtbare Gegenwart. Und wenn wir so diesen geheimnisvollen Vorgang des Gebets bedenken, das ist so wie geben und nehmen, einatmen, ausatmen. Oder die Erfahrung, im Gebet sich selbst, Gott und seiner Berufung treu bleiben. Oder Gebet ist eine Unterbrechung, eine heilsame. Mein Gebet komme früher vor dich, Herr, früher wolltest du meine Stimme hören, früher will ich mich zu dir wenden und aufmerken. So beten die Psalmbeter. Und wir erfahren in unserem Predigttext, dass Jesus diese Regel des jüdischen Morgengebetes auch hielt. Vers 35, und am Morgen noch vor Tage stand er auf, ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Das Morgengebet, die Stille vor Sonnenaufgang. In ihr wieder Kraft finden. Und Jesu Praxis des frühen Gebetes, das kann man schon als einen Anstoß verstehen, es so zu halten wie er. Und irgendwie das Gestern, dass man das nochmal am Morgen in Gottes Hand befiehlt, dass man das loslässt. Und eben auch mit der vertrauensvollen Bitte, Herr, was da war, was mein ganzes Tun, das kannst du verwandeln, dass es einen Segen bringt, dass was Gutes daraus wird. Und dann das Loslassen. Und das heute als Geschenk empfinden. Das geht am besten am Morgen. Und vielleicht dann dieses Gebet zu beschließen mit Dank und mit der Bitte um die Weisheit, was ist heute zu tun und was ist zu lassen. Aber eben nur heute. Und das ermöglicht, wenn man das tut, aus dieser Zerstreuung zur Sammlung, zur Fokussierung zu finden. Und zwar, innere Sammlung bedeutet, dass ich mich zu Gott sammle, also dass ich im Gebet nicht meine eigenen Wünsche anbete, sondern dass ich nichts suche als Gott und dass ich mir nichts erbitte anderes als Gott und seine Gegenwart. Und mit diesen Gedanken, die sind ja nur halbfertig, mit diesen Gedanken über das Morgengebet sehen wir Jesus in der Morgendämmerung, so im Blaugrau, betend langsam laufen. Und er ist, Jesus ist beim Beten in der Einsamkeit den Menschen nicht weniger nahe als beim Heilen. Und Jesus denkt an den vergangenen Abend. Und da wird uns davon erzählt, ja, gestern, am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Das ist so, finde ich, ein einprägsames Bild. Eine orientalische Nacht. Der Sternenhimmel. Grandios. Wunderbar. Und die Häuser, die Lehmwände, die atmen noch so die Tageshitze. Man fühlt das, aber es ist schon kühl und erfrischend. Und mit dem Sonnenuntergang ist ja dann auch die Ruhe des Sabbats vorbei. Und damit ist auch die Ruhe der Herzen vorbei. Und dann die vielen Suchenden, die Kranken, die ganze Stadt beim Wunderarzt. Eine Menschenmenge versammelt vor der Pforte des kleinen Hauses und drinnen Jesus. Neben dem Leid wohnt die Hoffnung, sozusagen Tür an Tür. Wer krank ist, der hofft auch. Der hofft auch, dass er gesund wird. Also wer krank ist, hofft, das meint, der hält Ausschau, der hört, was machen die anderen, gibt es eine Medizin, dies und das. Wer krank ist, hofft. Und da sammeln sich, das ist das Bild der Tür und Jesus drin, da versammeln sich vor Jesus sozusagen Leid und Hoffnung. Wie bei uns. Wie bei uns, wenn zwei oder drei versammelt sind in Jesu Namen. Und aus diesem Grund sind wir sozusagen mitten unter diesen Menschen in dieser orientalischen Nacht. Aber wir sind ein wenig verlegen. Das ist so etwas wie ein wenig beschämt vielleicht, weil die Frage uns irgendwie so begleitet, ob bewusst oder unbewusst, ja, was ist denn mit unserer Kirche? Was ist denn mit unserer Gemeinde, mit unserer Gemeinschaft? Wenn wir jetzt sehen, was geschieht, das geschieht dort und was ist aber mit uns? Wir sehen, und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren. Beladenen werden Lasten genommen. Und da hören wir dann diese Worte, Matthäus 25, Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und so predigt Jesus, der ja auch den Namen im Hebräischen Yahweh Rofika, ich bin der Herr, dein Arzt, hat. Und es klingt irgendwie so in diesem Text, Jesus predigt da, als wäre Jesu Wort so eine Medizin, als würde er mit seinen Worten diagnostisch den wunden Punkt treffen. Wir sehen das und wir sind hier, unsere Kirche. Und die Christen, die sich versammeln in Jesu Namen vor Jesus, und da gibt es doch so viele Kranke. Es gibt so viele Kranke heute, mitten in der Gegenwart Jesu. Das ist eine. Und in der Gegenwart Jesu, diese Kranken, da teilen wir doch miteinander den Glauben, Gott ist gegenwärtig. Wir teilen doch den Glauben, der Auferstandene ist hier. Und deshalb diese Verlegenheit, die da so diese Frage irgendwie fast müsste, unter uns da nicht dasselbe geschehen wie damals. Und auf diese Frage, wenn die uns Menschen in unserem Dorf stellen, sag mal, wenn es den da oben gibt und Jesus auferstanden ist und das, dann müsste das doch eigentlich auch. Und da haben wir, wenn uns Menschen so fragen, keine richtige Antwort. Das ist die Verlegenheit. Wir haben sozusagen keinen Beleg, dass wir sagen, das stimmt ja gar nicht. Gestern haben wir für die Frau X gebetet, die ist dann gesund geworden und so war das eben. Oder haben wir so einen Beleg? Können wir sowas erzählen? Haben wir so ein Wunder? Und bei dem Satz, bei der Frage, haben wir so ein Wunder, da kommt so eine Schranke. Da fühle ich irgendwie Halt. Ich bin da zu weit gegangen mit dieser Frage. Denn ich will mich ja nicht an meine Gedanken oder Wünsche halten, sondern an die Schrift. Und das Wort Wunder, das kommt ja hier gar nicht vor. Und da merke ich, ich habe was gelesen, dass Jesus hilft und mach schon wieder was draus. Das steht gar nicht hier. Hier steht, er half vielen Kranken. So steht's. Im Urtext bedeutet dieses Wort vielen, bedeutet allen Kranken. Und dieser kleine sprachliche Hinweis, das ist ein, die Theologen sagen dazu, Semitismus nennt man das so. Also, dass im semitischen Sprachraum das anders verstanden wird, als wir das verstehen. Er half vielen Kranken. Dieser kleine sprachliche Hinweis ist dann so an die gerichtet, die jetzt für sich sagen, mit dieser Verlegenheit, ja, hilft denn Jesus nicht. Die sagen dann manchmal, habe ich auch gelesen, naja, es steht ja hier im Text, der half ja nicht allen Kranken, also wären ja auch nicht alle gesund, der half ja vielen und ein paar nicht. Das steht auch eben nicht hier, das ist diese Herausforderung. Er half vielen Kranken, wir würden das korrekt übersetzt so ausdrücken im Deutschen, er half den vielen Kranken. Mit diesen Gedanken um dem, das, was da geschieht, sind wir noch sozusagen mitten in dieser orientalischen Nacht. Wir blicken darauf und da kommt wieder einer aus dem Haus, der strahlt. Und dann kommt noch einer, der strahlt glücklich und lächelt. Und da sehen wir, frei werden, das sind Zeichen. Frei werden, das sieht man ja, wenn einer lächelt, glücklich ist, ein Lied singt, dann ist da etwas Freies. Und wenn solche Zeichen zu sehen sind, dann ist das schon ein Zeichen dafür, da ist Gott am Werk. Und so lautet hier auch der Bericht. Und er trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Ich weiß nicht jetzt, ob ich genau den Punkt treffe, kann ich nicht ganz genau sagen, aber ich versuche es mal. Uns würde ja das Fehlen von Krankheit schon reichen. Sie kranken gesund werden und gut, so schön. Uns würde das Fehlen von Krankheit reichen, aber Jesus nicht. Das lesen wir hier. Jesus will heil machen. Jesus will die Besessenheit heilen. Vielleicht kennt das jemand. Jesus im Kampf mit diesem Elend ist eindrucksvoll dargestellt von Rembrandt im sogenannten 100-Gulden-Blatt. Man kann das ja mal eingeben bei Google und dann taucht das auf, sieht man das. Und das war so eindrücklich damals, deswegen 100-Gulden-Blatt, dass die Leute für dieses Blatt 100 Gulden bezahlt haben. Jesus und die Kranken und die Besessenen und das sind die Abergeister. Die sind immer im Widerspruch zur Liebe Gottes. Und da wird uns erzählt, Jesus lässt diese Quälgeister nicht zu Wort kommen, die sonst immer so pies sagen, das kannst du doch noch besser, das schaffst du auch noch. Sieh dir mal die anderen an, was die können. Das verzeih ich dem nie. Ach, du bist ja immer so. Ach, du machst nie was richtig. Du bist ein Loser, ein Versager. Und tausend und mehr solche Sätze. Und da sagt Jesus, aus, Schluss, vorbei. Und da müssen sie schweigen. Da müssen diese ganzen Sätze schweigen. Die bösen Geister müssen schweigen. Und jetzt mal zu der Sache mit den bösen Geistern. Ich habe schon viele Leute, auch Pfarrer sagen hören oder so, mit dem Teufel und so, den Teufel gibt es nicht. Wer jetzt in der aufgeklärten Welt noch an Teufel oder böse Geister und Dämonen glaubt, das ist eine mythologische Darstellung von irgendwelchen seelischen Kräften. Ich bin anderer Meinung. Ich finde, man sollte das so lassen, wie es hier steht und das nicht sich zurechtbiegen. Ich finde, wir angesichts des Grauen in dieser Welt, wir angesichts dieser lügenhaften Ideologien, die Menschen so zerstören, wir angesichts dieser Besessenheit, die wir Süchte nennen, wer da sagt, ist alles anders zu erklären. Ich glaube zu erkennen, der ist feige. Der ist feige. Er schämt sich und will nicht zeigen, dass das doch größere Kräfte sind als bloß ein paar verdrehte Gedanken. Er will einfach in der aufgeklärten Welt ein aufgeklärter Mensch sein und sich nicht lächerlich machen. Und dann lächelt der Aufgeklärte vor anderen über die Dämonen. Aber wenn er für sich ist, dann bleibt er in seiner Angst. Er will vor anderen nicht dumm dastehen, dass er auch noch an solchen mythologischen Unsinn glaubt. Ich meine zu sehen, das ist die Angst der Klugen und der Intelligenten, die sich für dieses Unerklärliche schämen und dann mit ihrer Intelligenz die Realität leugnen oder zu erklären. Ob das so ganz genau den Punkt trifft, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann aber eins sagen, Jesus tut das nicht. Der redet nicht darüber und sagt, naja, das ist irgendwie anders. Du machst das. Es passiert hier im Text nicht. Es wird hier einfach nur berichtet. Das ist der nüchterne Bericht. Böse Geister sind da. Das ist das eine. Dann erzählt uns der Text, böse Geister sind ganz klar erkennbar. Und das Dritte, was darüber erzählt wird, es wird gesagt, böse Geister, was wir uns in unseren Fantasien da auch zurechtrücken, keine Ahnung, aber hier wird erzählt, böse Geister sind personenhafte Menschen, wie du und irgendwie so eine Personenkraft. Das ist nicht irgendwie das Böse, das wird hier erzählt. Böse Geister sind da, sie sind erkennbar und sie sind personenhafte Mächte. Und dann, das ist so, das wird darüber ausgesagt, ganz nüchtern. Und dann wird gesagt, und Jesus ist ihnen überlegen. Und es wird erzählt, es gibt einen Kampf. Und Jesus bringt sie zum Schweigen. Das Wort im Urtext heißt, er warf sie mit Gewalt hinaus. Und das ist ein Kampfwort aus dem kriegerischen Bereich. Er warf sie mit Gewalt hinaus aus den geplagten Menschen. Ist ja klar, dass wir moderne Menschen, die sich alles zurecht erklären, damit erstmal ein gewisses Problem haben. Aber das ist nicht unser wirkliches Problem. Unser wirkliches Problem ist die Gegenwart auch der bösen Geister. Das ist das Problem. An mittelalterlichen Kirchen, besonders frühgotischen oder auch ja gotischen Kirchen besonders, findet man sehr oft an Außenmauern Simsen oder Wasserspeiern so drachenähnliche Ungeheuer. Und die alten Steinmetze, die wollten mit ihrer Kunst da an den Außenmauern zeigen, die Kirche hier soll ein Ort sein, wo dieser Kampf, der noch nicht zu Ende ist, weitergeführt wird. Und zwar mit dem Wort Gottes. Und es wird hier berichtet, das Wort Gottes wirft die Dämonen mit Kraft hinaus. Luther, ein Wörtlein kann sie fällen. So, bei den Gedanken jetzt mal erstmal einen Strich, weil an dieser Stelle jetzt vom Anfang her etwas deutlicher wird von dem Gebet. Das Gebet im eigentlichen Sinne nicht so etwas ist wie Kraft tanken für die immensen Herausforderungen, sondern das Gebet so etwas ist wie leer werden. Leer werden, damit ich so etwas bin wie ein Kanal, dass Gottes Kraft fließen kann. Also im Gegensatz zu anderen Religionen, im Buddhismus zum Beispiel, ist Gebet verstehen wir es im Wesentlichen nicht als Kraft tanken, ich sag's mal so vereinfacht, sondern wir verstehen Gebet als leer werden, Gott sein lassen. dass Gott durch uns Gott sein kann. Und wir glauben nicht daran, dass wir durch unsere Kräfte irgendwas tun können, dass wir, wenn wir uns noch richtig konzentrieren, genug beten, und dass wir dann heilen können. Wir können gar nichts. Und das ist ja auch gut so. Da hätte man ja immensen Druck, wenn wir jemand die Hände auflegen oder für ihn beten und da passiert nichts, dann liegt das ja an mir. Wir glauben, dass Gott, aber nur Gott, heilt. Und wir glauben, dass Gott allein befreit. Und wir hören in unserem Predigtext, dass Gott durch Jesus hindurch das tut. Und daran knüpft sich unser Vertrauen an, dass Gott auch durch alle, die ihn durchlassen, das tut. Und das Problem, was das Gebet, wozu das Gebet auch da ist und was das Gebet bewirken soll, ist, dass wir durchlässiger werden. Dass wir nicht mit unseren Wünschen und Vorstellungen Gott belagern und sagen, bitte, so wird euch gegeben und wir brauchen das und das und gib uns das, und sondern dass wir eher mehr Vertrauen darauf setzen und erkennen, im Wesentlichen lasse ich Gott nicht durch, sondern ich bin noch ziemlich zu von meinen Wünschen und Vorstellungen wie Gemeinde und die, also das alles noch sein soll. Eindrücklich wird uns jetzt erzählt, wie Jesus im Beten durchlässig wird. Das ist der Schluss unseres Predigtextes. Er wird durchlässig, das erkennt man daran, dass er sich jetzt seinen Weg zeigen lässt. Also die orientalische Nacht ist vorbei und von den 207 Kranken vor der nächtlichen Tür, die sich angemeldet hatten, konnte Jesus in der Nacht nur mit 43, das ist eine gewaltige Menge, reden. Er konnte für sie kämpfen, heilen. Aber die anderen, die warten ja noch, und weil sie warten und krank sind, hoffen sie noch. Und in der Frühe wird Petrus vom Stimmgewirr vor dem Hause wach, der lässt die Fensterläden hoch, da sieht er schon, die Sonne geht gerade auf, der ganze Platz vorm Haus ist voller Menschen. Und die vermuten Jesus im Haus. Und da holt der Petrus tief Luft, weckt die anderen und sagt, sofort aufstehen, wir müssen Jesus holen. Genug gebetet, Arbeit wartet. Weiter mit Wunder, hurtig mit Heilung. Wird hier so berichtet. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Städte, dass ich dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und wir fragen sofort, ist das nicht unterlassene Hilfeleistung? Da könnte das doch dort auch noch zu Ende bringen. Hauptsache Gesundheit. Wir lesen hier, nach seinem Gebet, also danach, setzt Jesus die Prioritäten. Petrus sagt, heilen, Dämonen austreiben. Und Jesus sagt, nee, verkündigen. Jesus wählt verkündigen. Und wenn es um das Tun geht, das Tun des Christen, da steht mir ein Buch von Otto Dibelius, vielleicht kennt ihr noch manche, vor Augen. Das trägt den Titel, ein Christ ist immer im Dienst. Und wir können uns ja mal fragen, wie höre ich diesen Satz? Höre ich ihn, ein Christ ist immer im Dienst, oder hören wir ihn, ein Christ ist immer im Dienst? Jesus jedenfalls lässt sich nicht, das finde ich auch irgendwie ermutigend und bedeutsam, Jesus lässt sich nicht von den Aufgaben, sondern von seinem Vater leiten. Und der muss ihm irgendwie geflüstert haben, predigen. Und er entscheidet sich für das Predigen des Wortes Gottes. Und daran will ich mal meinen Schlussgedanken anknüpfen, an das Wort. Gottes Herrschaft, was wir auch insgesamt darunter verstehen, Gottes Herrschaft kommt nicht aus dem, was wir ausrichten, sondern was Gott selbst ausrichtet. Und allein durch sein Wort hat sich alles ereignet. Durch sein Wort hat sich die Schöpfung ereignet, und bis heute geschieht nur durch sein Wort die Gnade, der Freispruch, Heilung, Vergebung. Und Jesus sagt, lasst uns weitergehen, dass ich predige, denn dazu bin ich gekommen. Damit sind wir beim Punkt, was sollen wir tun? Was ist unsere Identität als Kirche? Und da hören wir heute die Kirche. Wir, das ist die Gemeinschaft, der Ort, wo mühselige und beladene Erquickung finden. Das soll hier passieren, ja. Kirche ist der Ort der Stille des Gebetes. Hier soll gebetet werden, ja. Zuerst aber und zuletzt aber ist Kirche der Ort, wo Gottes Wort verkündigt und gepredigt wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.